Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Uhr und 3 Minuten, Reflexe auf Schweizer Radio DRS 2. Zurzeit ist im Kino ein ungewöhnlicher Schweizer Dokumentarfilm zu sehen. Zeit des Abschieds begleitet einen jungen Mann beim Sterben. Giuseppe Tomasi stirbt im Zürcher Lighthouse, sorgfältig begleitet, bewusst und über Wochen hinweg. Mehdi Sahebi, ein Freund, begleitet ihn dabei mit der Videokamera. Cornelia Cassis, Redaktorin bei Schweizer Radio DRS 2, hat vor ein paar Jahren im Hospiz eine ähnliche Sterbebegleitung fürs Radio gemacht. Im Gespräch mit Michael Sennhauser reflektieren Mehdi Sahebi und Cornelia Cassis ihre unterschiedlichen medialen Annäherungen an den Tod.
Mehdi Sahebi, Cornelia Cassis, herzlich willkommen. Sie sind beide hier, weil Sie sich beide mit dem Sterben beschäftigt haben, beide in unterschiedlichen Medien. Mehdi Sahebi hat einen Film gemacht über den Tod eines Freundes. Cornelia Cassis hat im Jahr 2000 ein Radiofeature gemacht aus einem Sterbehospiz. Wir steigen jetzt aber ein mit dem neuen Film von Mehdi Sahebi, Zeit des Abschieds. Und ich möchte den Hörerinnen und Hörern gleich die Hauptfigur Giuseppe Tomasi, genannt Giusi, vorstellen. Das ist der Mann, der da im Lighthouse in Zürich stirbt, den wir mit dem Film von Mehdi Sahebi beim Sterben begleiten.
Das habe ich heute erhalten. Hier geht es um die Patientenverfügung. Das heißt, letzter Wille zu Lebzeiten in Bezug auf die ärztliche Betreuung. Wenn eine Zeit kommen sollte, in der ich nicht mehr selber über meine Zukunft entscheiden kann, bitte ich diesen letzten Willen als meinen definitiven Wunsch anzuerkennen. Wenn keine Hoffnung mehr besteht, dass ich von meinem Leiden geheilt werden kann und wenn ich geistig nicht mehr in der Lage bin, selbstständige Entscheide zu fällen, dann verlange ich, dass man mich sterben lässt und dass keine künstlichen Mittel eingesetzt werden, mein Dasein zu verlängern. Der Tod ist eine Realität wie die Geburt, wie Wachstum und Alter. Ich fürchte den Tod nicht so sehr wie mein menschenunwürdiges Dahinvegetieren, wie Abhängigkeit und langes Leiden. Deshalb bitte ich darum, dass mir in meinem Todeskampf schmerzlindernde Mittel verabreicht werden, damit ich eines würdigen, stillen Todes sterben kann. So, ich bin bereit zu sterben, ich habe alles unterschrieben. Geht's weiter? Wie geht's jetzt weiter?
Ha? Hast du Angst?
Nein. Nicht Angst. Es ist unbekannt. Es ist etwas Neues. Aber Angst habe ich nicht. Ich denke, ich habe es wie die meisten Menschen. Ich habe mehr Angst vor dem Wie als vor dem Wann. Und dass es so ist.
Hier haben wir nicht nur Giuseppe Tomasi kennengelernt, die Hauptfigur, den Helden, kann man sagen, ihres Films, Mehdi Sahebi. Wir haben auch sie kennengelernt, ganz kurz, mit dieser ziemlich eindringlichen, leisen Frage: Hast du Angst? Das ist eigentlich der einzige, fast der einzige Moment, in dem sie im Film überhaupt hörbar werden. Sehen tun wir sie nie.
Erstens habe ich ja alleine gearbeitet. Also ich habe zugleich Kamera gemacht und auch die Regie und die Gespräche mit ihm geführt. Und zweitens fand ich auch eigentlich nicht angebracht, mich hier irgendwie darzustellen. Also das ging um die Giuseppe und das genügte ja, dass er einfach zur Kamera spricht. Das zeugte ja auf jemanden, der hinter der Kamera ist, und das genügte für mich das. Ne?
Bei Ihnen im Jahr 2000, Cornelia Cassis, war das ein wenig anders. Sie haben fürs Radio gearbeitet. Ihr Besuch im Hospiz war auch Ihr persönlicher Besuch. Sie mussten Auge und Ohr sein für das Publikum. Das heißt, Sie haben auch beschrieben, wie es Ihnen ging dort im Hospiz. Sie waren persönlich präsent, auch mit Ihrer Stimme als Autorin. Das ist eine ganz andere Art, an den Tod heranzugehen. Man filtert ihn persönlich. So sagen.
Stimmt, so von außen gesehen ist da ein großer Unterschied, und trotzdem habe ich genau das gleiche Bestreben gehabt wie Mehdi Sahebi. Ich wollte wirklich die Menschen vor allem zur Sprache bringen. Ich wollte einfach leer sein, so etwas wie leer sein oder eine Art Resonanzkörper für das, was mir da begegnet. Ich war absichtslos, ich war wie ein weißes Blatt, wenn ich geschrieben hätte, und habe einfach gesehen und gehört, was da ist, und habe versucht, mit meiner Stimme das zu erzählen, ganz subjektiv, ohne einen Anspruch auf Vergleichbarkeit, Objektivität. Und ich habe mich auch sehr zurückgenommen und glaube, es ist eigentlich die einzige Möglichkeit, weil man ist wirklich woanders.
Nun ist es beim Film extrem wichtig, dass Sie kurz auftauchen mit dieser Frage, weil daran eigentlich die ganze Situation hängt. Das ist der Moment, der definiert, ich bin nicht allein mit Juicy. Da ist der Mann mit der Kamera noch da und der Mann ist offensichtlich auch noch ein Freund von Giuseppe Tomasi. Mit ganz wenigen einfachen Mitteln machen Sie mir klar, dass ich jetzt hier zwei Menschen bei Ihrem Gespräch zusehe. Bei Ihnen, Cornelia Kasis, ist es von Anfang an klar, ich bin nicht alleine mit diesen Sterbenden, Sie sind dabei.
Ich habe darüber, ehrlich gesagt, mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich bin einfach hin aus großer Neugier, weil ich es eigentlich furchtbar finde, Mitte 50 zu sein und keine Ahnung zu haben über das Lebensende. Und ich habe einfach meinen Ohren getraut und meinen Augen getraut und habe versucht, das ohne Widerstände und ohne große Interpretation und ohne große Deutung durch mich durchzulassen und eine Sprache dafür zu finden. Aber ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe befürchtet, es würde mich sehr traurig machen. Ich habe befürchtet, es würde mich niederschlagen. Ich habe befürchtet, es sei eine ganz schwere Arbeit. Das Gegenteil war der Fall. Es war eigentlich auf eine ganz geheimnisvolle Weise eine heitere Arbeit. Und das habe ich ein bisschen in Ihrem Film auch wiedererkannt. Diese ganz besondere Stimmung, die von sterbenden Menschen ausgehen kann, auch in der Szene, die wir gerade gehört haben, mit welchem Galgenhumor eigentlich diese Patientenverfügung vorgelesen wird und dann so wie abgehakt. Dieses hätten wir nun erledigt, so, das wär's. Wie geht's jetzt weiter? Und dann kommt die große Frage nach der Angst, die eine ganz andere Ebene natürlich
anspricht. Das ist ja eigentlich meine Angst gewesen und nicht Giuseppes Angst. Ja. Ne? Also das ist allgemein so, dass die Sterbenden haben anscheinend keine Angst. Und mit dieser Tatsache sind sie ja dermaßen konfrontiert, dass der Angst eigentlich nicht sehr relativ ist. Und sie wollen einfach einen im Allgemeinen eine positive Lebensbilanz ziehen. Und sie haben ein Bedürfnis, ihr Leben zu reflektieren. Das ist eigentlich ihre Sache. Also die Sterbenden haben eher weniger Angst, wenn es die Sache so klar ist, dass sie dann irgendwie in ein paar Monaten sterben. Und das hat mich ja eigentlich an Giuseppe und an diese Lage sehr fasziniert.
Was war denn die Ausgangslage? Haben Sie einen Freund besucht oder wollten Sie einen Film machen?
Ja, also das war natürlich ein Experiment, von dem ich nicht wusste, wohin mich das Ganze führen würde. Ich habe natürlich Giuseppe besucht, damals im Januar 2003, und habe ihm vorgeschlagen, also ich habe dann über seine Lage gehört, dass er, die Ärzte haben mir gesagt, dass er in ein paar Monaten sterben würde. Und mich hat natürlich diese Sachlage sehr interessiert. Wie wurde jemand, der am Sterben ist, über sein ganzes Leben, wie reflektiert jemand das so? Was macht er eigentlich? Was sind die wichtigsten Sachen, die jetzt zu erledigen sind? Diese Sachlage hat mich sehr fasziniert und interessiert. Und habe ich begonnen mit Giuseppe, also ich habe diese Idee den Giuseppe vorgeschlagen und er war begeistert von der Idee.
Das habe ich auch sehr gespürt in dem Film, dass er eins ist mit der Idee. Er ist also nicht Objekt des Films, sondern er ist wirklich Subjekt des Films, und es kommt ganz stark für mich als Betrachterin des Films das Gefühl über, das ist sein Vermächtnis. Sein Trost auch, nicht spurlos einfach zu verschwinden, sondern dieser Welt, eine Nachlassenschaft zu hinterlassen, Sprache zu finden für etwas, was ziemlich sprachlos passiert in unserer Gesellschaft.
Sie haben ja für Ihr Feature eigentlich zwei Sterbende ausgesucht, das kann man so sagen, das klingt ein wenig technisch, aber Sie haben sich zwei Leute ausgesucht und die dann begleitet. Im Falle von Mehdi Sahebi und Juicy ist es offensichtlich eine Art Komplizenschaft, eine Freundschaft. Und ich möchte hier auch noch einmal einen Ausschnitt aus dem Film einspielen, der schön zeigt, wie weit diese Komplizenschaft zwischen dem Filmer und dem Gefilmten geht.
So, und jetzt will ich eine Zigarette. Gib mir auch helfen. Kommst du mit? Darfst du das nicht zeigen? Das ist verboten. Ich darf ja nicht rauchen, gell? Darum mache ich es, weil es verboten ist. Aber weißt du, was schießt mich an? Dass ich mich immer noch fixen kann. Das will ich nicht mehr. Weil das bringt mir nichts mehr. Das hat mir nie mehr etwas gebracht. Das Das macht mich nur noch schwächer. Vor allem komme ich so komische Gefühle über. Ja, mal schauen, vielleicht schaffe ich es noch. Bevor es mich putzt. Weißt du, was das heisst? Bevor es mich putzt. Nein. Bevor ich sterbe.
Damit ist eine weitere Frage vom Tisch. Juicy erklärt selber, warum er hier ist. Er sagt, ich bin ein Junkie. Und das ist etwas, das mir als Zuschauer immer wieder Erleichterung verschafft. Dieser seltsame Impuls zu sagen, ja, der stirbt zwar, aber irgendwie ist er ja auch selber schuld. Wie haben Sie sich denn dazu gestellt?
Also die Frage nach Junkie hat mich eigentlich nicht so viel interessiert. Also ich wollte auch keinen Film über Drogen oder Sucht machen. Das hat mich eher interessiert, diese Sachlage, die ich vorher erzählt habe. Und ich fand das etwas Universelles. Also Sterben geschieht uns ja alle. Das ist fast die einzige Tatsache in unserem Leben, dass es richtig geschieht. Und das hat mich interessiert. Also dass er ein Junkie ist, das hat er ja natürlich gewollt, dass ich da diese Aufnahme mache. Das ist ja wiederum diese Komplizenschaft. Der hat ja fast wie ein Co-Autor, also Co-Regie mit mir gearbeitet, hat Dinge für mich vorgelesen und mich in bestimmten Orten gebracht, die er wollte. Und daher ist das, also eben die Sachlage Junkie hat mich eigentlich wenig interessiert, ehrlich gesagt. Also ich wollte ihn auch nicht unbedingt so als Junkie zeigen. Ich wollte ihn richtig als ein Mensch zeigen. Na, und weil Junkie finde ich auch ein Wort, der irgendwie nicht schön tönt. Das heißt ja Abfall. Ne? Also,
das ist eigentlich im übertragenen für mich Sinne. Auch eindeutig geglückt. Also die Tatsache, dass der Mensch immer schon an der Grenze zwischen Leben und Sterben sich bewegt hat durch seine sehr starke Sucht und durch seinen, würden wir vielleicht nicht Süchtigen sagen, leichtfertigen Umgang mit seinem körperlichen Integrität. Das hat mich überhaupt nicht daran gehindert, wirklich mich nah zu fühlen, dieses Universelle, wie Sie sagen, zu spüren. Es fiel für mich nicht ins Gewicht, obwohl diese Szene mit dem noch einmal die Droge nehmen oder auch diesen Spritzen, die dauernd eine Rolle spielen, ja, natürlich definiert sind. Trotzdem ist es, finde ich, auf eine wunderbare Art gelungen, aus diesem Spezifischen das rauszulösen und in diese einzige Gemeinsamkeit, nämlich der eigenen Endlichkeit, zu bringen. Das hat mich sehr berührt. Es hat mich, glaube ich, auch sehr berührt, weil da einer vor seiner Zeit stirbt. Weil da ein junger Mensch stirbt, ein schöner Mensch stirbt.
Ich möchte hier kurz schildern, wie das Ganze gemacht ist. Man sieht immer wieder in Großaufnahme das Gesicht von Giuseppe Tomasi. Meistens ist die Kamera sehr dicht auf diesem wirklich schönen Gesicht. Das ist ein, ja, fast schon ein Jesus-Gesicht zwischendurch. Er hat lange schwarze Haare, er hat einen sehr starken, dunklen Blick. Und gerade weil Sie mit Ihrer Kamera immer so dicht auf ihm drauf sind, wirken dann die paar Momente, in denen Sie weiter zurückgehen oder sogar etwas ganz anderes zeigen, fast schon wie Fremdkörper im Film. Und der deutlichste Fremdkörper für mich war dieser Ausschnitt von Fernsehmaterial, der zeigt, wie Giuseppe als Junkie seinerzeit auf dem Platz Spitz eben auch schon mal gefilmt wurde. Nun haben Sie eben gesagt, Sie wollten ihn eigentlich nicht als Junkie zeigen, das hat Sie nicht so sehr interessiert. Und trotzdem haben Sie diesen Bruch gemacht im Film und dieses alte Reportagematerial eingebaut. Mhm.
Ja, das war natürlich auch ein Glückssache gewesen. Die Verwandten von Giuseppe haben mir diesen Ausschnitt gezeigt und ich war am Schneiden mit Aya Domenic und wir haben diese Aufnahmen geguckt und wir haben gedacht, das ist natürlich sehr interessant, diesen Vergleich zu ziehen und das, diese Material, die vorhanden ist, zu zeigen. Mich hat auch eigentlich irgendwie erschreckt, wie dieser Fernsehjournalist diese Fragen stellt an Giuseppe. Ich fand es ziemlich plump, dass er in 2-3 Sätze das macht, was ich eigentlich in halbe Stunde aufgebaut habe. Bist du geschieden, darum bist du in Drogen gefallen. Also so.
Aber dort wird ja gerade in der Szene etwas ganz deutlich, was in Ihrem Film auch durchgeht. Juicy stirbt zwar, aber er hat auch Leben weitergegeben. Er hat nämlich 2 Kinder und in dieser Junkie-Szene sagt er ja, hoffentlich sehen mich meine Kinder nicht. Und die Tochter und der Sohn spielen ja bei diesem Abschied, beim Thema Versöhnung, Vergebung, Klärung, erledigen nochmal in einem ganz anderen Sinn als die Patientenverfügung eine sehr wesentliche Rolle. Und für mich ganz zentral ist dort, wo die Unwiederbringlichkeit, die Unausweichlichkeit des Todes sehr nah ist, wo Juicy die Weisheit besitzt, trotzdem sich Freiheit zu verschaffen, indem er sagt, ich habe die Wahl, ich kann als Junkie sterben oder ich kann als Vater sterben. Das ist für mich eine ganz zentrale Szene dieses Films. Und insofern habe ich schon in diesem Insert, also in diesem kleinen Einschub aus dieser anderen Reportage gesehen, wie wesentlich diese Vaterschaft ist.
Ich glaube, das ist ja auch der Moment, in dem es wirklich umschlägt im Film, in dem man merkt, Juicy stirbt nicht einfach. Er hat noch ein Projekt, er hat noch ein Ziel. Mhm. Haben Sie das mit ihm rein dramaturgisch, und das klingt jetzt wieder sehr technisch, geplant, auf dieses Ziel hinzuarbeiten? Oder hat sich das auch so, wie so vieles, einfach ergeben mit ihm?
Ja, es hat sich ergeben. Ja. Natürlich haben wir natürlich sehr viel Material gehabt. Also Giuseppe hat ja irgendwie an diesem Film auch mitgearbeitet. Ne? Und mein Ziel war ja, ihn würdevoll zu zeigen. Das ist natürlich eine ungeheuer schwierige Sache, das Sterben eines Menschen zu dokumentieren und dabei die Würde eines Menschen zu bewahren und auch tabulos die Sache zu betrachten. Ne? Und ich weiß nicht, ob Giuseppe dem Endresultat gefallen konnte, aber ich finde, dass es mir gelungen ist. Also natürlich, diese ganze Sache ist ja am Schnitt entstanden. Ja? Also Aya Domenica hat natürlich groß beigetragen bei diesen Schnittsachen und ich war auch froh, dass ich jemanden so wie Sie da auf die Seite habe, der diesen ganzen Film so irgendwie in Ordnung bringt. Also.
Sie ersparen dem Publikum ja auch die schmerzvollen Momente nicht. Es gibt die Schmerzmomente für Juicy selber, wo er wirklich leidet, Schmerzen leidet bei der Bestrahlung. Das sind aber im Vergleich zu den wirklich schmerzvollen Szenen mit seinen Kindern schon fast Harmlosigkeiten. Die eindrücklichste Szene für viele, die den Film gesehen haben, ist die, in der Juicy mit seinen Kindern darüber redet, dass er sich eigentlich schuldig fühlt ihnen gegenüber. Die Tochter, die nimmt das an, die spielt mit, die steigt darauf ein und sie vergibt ihm sozusagen, also sie macht das, was er sich wünscht. Der Sohn verweigert das komplett und zwar mit einer Direktheit, die einen erschreckt. Der Sohn sagt einfach, ich habe dich nicht vermisst, das war nicht so, du hast mich nicht vernachlässigt, der Sohn spielt cool und verweigert Juicy eigentlich die Absolution.
Und spielt dabei mit seinem Handy und schreibt gleichzeitig ein SMS und raucht gleichzeitig eine Zigarette. Und Juicy hat das vorausgeahnt, dass diese Vergebung, diese Klärung mit dem Sohn schwieriger sein würde. Was ich aber ganz interessant finde in dieser Versöhnungsszene mit der Tochter, da geht's ja bereits schon um den Tod. Da wird mir klar als Zuschauerin, offenbar hat Juicy einmal in einer so großen Verzweiflung gelebt, dass er sich selber umbringen wollte. Und die Tochter hat diesen Suizidversuch vereitelt. Und es geht in dieser Vergebungsszene darum. Also der Vater stirbt und sie müssen nochmal zurück zu einem Moment, wo er sterben wollte. Nun muss er sterben. Und durch dieses Gespräch und durch diese Doppelexistenz des Todes im Leben dieses jungen Menschen, finde ich, kriegt diese Szene eine ganz große Tiefe und hört für mich aber auch wunderbar auf, weil dann wird das Fenster mal geschlossen, es kommt kühle Luft rein, der Vorhang ist zu und die ganze Dramatik ist dann auch wieder aufgelöst.
Da muss ich kurz sein. Schreiten. Das Fenster wird nicht einfach geschlossen. Juicy selber sagt, jetzt muss ich das Fenster zumachen. Er zieht den Vorhang, er schließt die Kamera aus. Das ist wieder seine eigene Dramaturgie.
Genau.
Und er übernimmt da auch die Verantwortung für die ganze Szene mit der Tochter. Aber die Szene mit dem Sohn, die den Sohn nicht unbedingt in einem sehr vorteilhaften Licht erscheinen lässt, die Verantwortung, die müssen Sie übernehmen, Mehdi Sahebi. Das war wahrscheinlich ein Kampf mit sich selber, oder?
Ja, natürlich, das ist schon klar. Aber ich meine, wenn man das Ende des Films sieht, dann ist der Valentino da am Bett und sagt, dass er ihn die 2-3 Tage vorher zum ersten Mal umarmt hat. Das ist ja zugleich eine Versöhnung. Und dann, dass er die Urne des Vaters auch in diesem Teich am Ende des Films streut. Und das finde ich, also das ist zugleich eine Versöhnung, die da als Ausgleich diese Szene.
Auch als Schluss dieser schwierigen Szene, wo wirklich die Kommunikation, das Gespräch zwischen Vater und Sohn so schwierig ist, passierte dann doch so etwas wie Berührung. Nachdem das Handy weggelegt ist, nachdem die Zigarette ausgeraucht ist, berührt er seinen Vater zum Abschied und da leitet sich diese Versöhnung schon ein.
Ja, aber ich habe auch von ein paar anderen Zuschauern des Films gehört, sie haben voll Verständnis von Valentino. sie fanden es eigentlich also richtig, dass er so reagiert und nicht auf diesen Masche von Giuseppe reinfällt und sich richtig rebelliert. Und das ist ja gang und gäbe bei Vater und Söhne und Tochter.
Sie denken, also, es ist eine Masche?
Nein, also das ist Masche vielleicht ein ganz... Also so habe ich von diesen Leuten gehört. Also, ja. Aber
ich denke, man kann schon sagen, Giuseppe erhofft sich von seinem Sohn so etwas wie Vergebung und der Sohn verweigert ihm die. Mhm. Und beide tun das mit ihren eigenen Mitteln. Mhm. Nur ist in dem Moment Giuseppe, der ja sonst die Dramaturgie wirklich im Griff hat, für einen Moment nicht mehr der, der sagt, wo es lang geht, sondern sein Sohn. Mhm. Und der tut das noch in aller Abwesenheit. Also das ist schon ziemlich erschreckend, diese Sequenz. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt der Gestaltung zu sprechen kommen. Der Film bleibt im Kern eigentlich immer dicht an Giusi dran. Sie filmen ihn, wie er redet. Er hat fast immer die Kontrolle darüber, was passiert. In zwei, drei Momenten verliert er die Kontrolle, weil ihn der Schmerz packt. Und da merkt man auch, da wird er ein bisschen ungeduldig. Aber der Rahmen des Films, der ist gebaut. Sie steigen ein mit der Bekanntgabe, dass er gestorben ist, übers Telefon vom Leithaus an seine Ex-Frau. Dann kommt die Aufbahrung, die Vorbereitung, die Einsargung, die Kremation, die ganzen technischen Vorgänge. Und die werden abgeschlossen durch einen ziemlich überraschenden Schnitt, in dem man Giusi zum ersten Mal als lebenden Menschen sieht, der taucht aus der Badewanne auf. Also eine Art Wiedergeburt nach der Kremation. Und das ist Anfang ihres Filmes. Das ist ziemlich abstrakt.
Eigentlich nicht. Also, es ist nicht abstrakt. Ich finde, das zeigt auch, dass der Giuseppe vor dem Sterben einmal gestorben ist. Und in diesem Film steht er auf, also eine Auferstehung erlebt und nochmals das ganze Leben reflektiert. Also das war natürlich bewusst so geschnitten.
Auch wie eine Geburt. Er kommt aus dem Wasser.
Mhm, aus dem Wasser, nackt, ne? Ich fand, es machte Sinn, also so zu schneiden. Die Zuschauer sollte wissen, mit was eigentlich er konfrontiert wird im Laufe dieser über eine Stunde. Und das zeigt auch, dass diese geistige Wandlung sehr wichtig ist. Oder Sterben ist ja auch, wir haben nur zwei Leihsterben. Also eine psychische, geistiges Sterben und eine physische, körperliche Sterben. Und wenn das eine nicht gelingt, das andere gelingt auch nicht. Das sollte beides zusammen gelingen. Oder im Voraus sollte man eigentlich sterben. Bevor man stirbt, sollte man eigentlich gestorben sein. Das heißt aufzugeben, also mit Gewohnheiten, mit Dingen, die man jahrelang besetzt hat oder erworben hat. Und das macht ja eigentlich sehr viele Leute Mühe, zu sterben. Und das hat Giuseppe also sehr meisterlich gemacht und konnte damit richtig gut umgehen.
Das ist aber auch ein Geschenk von Giuseppe an Sie und des Films an das Publikum, und trotzdem bleibt da ein Element, das mich verblüfft, weil es irgendwie schon fast positiv außer Kontrolle geraten ist. Das ist diese Christus-Analogie. Sie haben jetzt gesagt, er ist ja schon einmal gestorben, und diese Anfangsszene ist so etwas wie die Wiederauferstehung, damit er jetzt noch einmal sterben kann. Cornelia Gazis, Sie haben auch gesagt, wenn man das Gesicht sieht mit den langen Haaren, wenn man den toten Giuseppe dann aufgebahrt sieht, das Bild, das auftaucht, das ist der tote Christus von Holbein.
Ja, genau, das hat mich die ganze Zeit daran erinnert. Auch die letzten Tage vor dem Tod, wo das Gesicht dann immer dünner, immer durchscheinender, immer schmaler wird, dann, wenn sich der Tod schon abzeichnet im Gesicht, das hat mich sehr an diese Malerei, wenn die Haut grünlich wird, erinnert. Und das ist dann schon eine Möglichkeit, über die Person Giusi hinaus etwas darzustellen.
Das war wahrscheinlich das einzige Element am Film, das sich Giusis Kontrolle entzogen hat. Also seine Wirkung in diese Richtung, dass er zu einer, ja, man darf das ruhig sagen, zu einer Christusähnlichen Figur wird im Verlauf des Films, dass er also wirklich nicht nur der Sterbende ist, sondern eigentlich auch zum Erlöser des Publikums wird. Und das ist er ja immer wieder mit seinem Humor. Das weist aber weit über ihn hinaus, und ich denke, das hätte ihn wahrscheinlich erschreckt. Oder wie sehen Sie das?
Also eigentlich nicht. Aber ich glaube, dass mit diesem Christusbild und so, wir leben halt hier in der Schweiz, in Europa, und wir sind vielleicht so stark von diesem Bild geprägt. Ja, also wir sind konditioniert auf jahrtausendlange Christentum und sehen alles Bartige und Langhaarige und Dünne sofort Leidende auf Jesus. Ich konnte ja auch darin Che Guevara sehen, ja? Also, oder irgend sonstigen eine Figur. Ich bin erstaunt, wie viel Mal man Giuseppe mit Jesus verglichen hat. Also das ist verblüffend. Aber das zeigt ja auch diese diese Konditionierung des christlichen Religion hier.
Sie haben gesagt, die Frage, hast du Angst, war eigentlich Ihre Frage, habe ja. ich Angst? Und Sie haben jetzt gerade von Erlöser gesprochen. Ich glaube, dass diese Funktion des Erlösens ist einfach auf dem Hintergrund des sicheren, nahenden Todes immer da. Das war, glaube ich, auch bei meinen beiden Menschen, die ich begleitet habe, da, weil man weiß, jedes Wort könnte das Letzte sein, jeder Satz könnte der Letzte sein, jeder Gedanke ist vielleicht der letzte vitale Gedanke, gewinnt alles an so großer Bedeutung und bekommt alles einen so tiefen Wert, dass natürlich diese Sätze, die Tusi sagt, das Leben kann noch so verschissen sein, aber es ist schön, das Geheimnis kriegen wir nie raus. Oder was machst du nach dem Sterben, wo es ums Jenseits geht, wo er so humorvoll sagt, ich versuch's mal mit Tod sein und dazu lacht. All das kriegt so eine Bedeutung und das hat, glaube ich, eben diese erlösende Funktion für alle, die Zuschauer, für uns als Publikum, die wir genau mit diesem Thema so große Berührungsängste haben. Also der Erlösungseffekt, glaube ich, der ist immer da, wenn man sich nah an den Tod wagt.
Es ist ja, und das muss man ganz deutlich sagen, der Film hat diesen Effekt, man geht, zumindest mir ging es ganz eindeutig so, beschwingt und nicht nur erlöst, sondern eigentlich schon fröhlich aus dem Kino, weil diese Geschichte ein gutes Ende findet im Tod. Wie ist es Ihnen gegangen, Melissa Ebi? Haben Sie sich auch erlöst von der Todesangst oder von der Angst?
Ja, natürlich, das war ein riesen Lernprozess für mich. Also allein diese Zeit mit Giuseppe zusammen zu sein, mit ihm so viele Gespräche zu führen, in der Nacht vor allem, weil er war ein Nachtmensch. Also tagsüber bis Mittag ist er immer im Bett geblieben. Also die letzten 2-3 Monate konnte er fast nicht mehr schlafen. Aber das war auch für mich eine sehr wertvolle Zeit. Also wenn ich ihm nachher, also in dem Moment, als er starb, also in dieser Szene, wir waren alle beruhigt. Es war eine Erleichterung im Raum. Ich spürte eine richtige Erleichterung. So als die Schwester, also die Krankenschwester in Hospiz Zürcher Leitha, sie machen auch großartige Arbeit, haben sie dort natürlich geleistet. Als sie die Geräte dann abgestellt haben, kehrte wirklich eine Ruhe in diesem Raum und Giuseppes Gesicht. Diese ganzen Schmerzen verschwanden für einen Moment und fand ich einfach wunderschön. Also das Sterben kann auch wunderschön sein. Es ist nicht etwas Schreckliches. Also,
wie ging das Ihnen, Cornelia Kasis? Haben Sie sich einen Teil Ihrer eigenen Todesangst weggearbeitet mit dieser Arbeit seinerzeit, mit diesen Besuchen?
Also die wirklich ganz geheime Motivation, diese Arbeit zu machen, war, einmal mit dem Sterben von fremderen Menschen konfrontiert zu sein, bevor beispielsweise einer meiner Eltern stirbt. Also so etwas wie Üben mit der Endlichkeit. Und für mich war das ganz ähnlich. Ich hätte wahrscheinlich die gleichen Wörter gebraucht. Es kommt große Ruhe über einem. Es ist mal friedlich. Es ist auch etwas Erlösendes und etwas sehr Erheiterndes. Nicht fröhlich machendes, aber Erheiterndes. Dabei, es hat mir sehr den Schrecken genommen. Und ich bin jetzt gerade wieder für eine Arbeit, für die Perspektiven im Hospiz. Und es kommt mir das Ende des Lebens schon fast so ein bisschen wie vertraut vor. Man kann sich an den Tod gewöhnen, an die Bilder, die der Tod auslöst.
Melissa Ebi, man kann, wenn man den Film ansieht, ohne weiteres sagen, Giuseppe hat ein Abschiedsgeschenk hinterlassen für alle, die den Film sehen, auch für Sie, die den Film gemacht haben. Gleichzeitig haben Sie aber auch etwas für ihn getan. Kam das je zur Sprache, also diese Komplizenschaft, dieses gemeinsame Abarbeiten auf den Tod hin, haben Sie das je mit ihm direkt reflektiert? Weil das klammert der Film aus. Es gibt keine Metaebene.
Also er hat ja oft die Aufnahmen mit mir angeguckt, im Nachhinein bei mir zu Hause. Also wir haben auch darüber gesprochen, welche Szene ihm nicht gefallen. Das haben wir auch noch mit ihm gesprochen.
Hat er sowas wie Eitelkeit im Sterben?
Ja, der wollte natürlich nicht in alle beschissene Stellung gefilmt werden, das ist schon klar. Also, aber trotzdem, also der wollte, also diese Würde wollte er auf jeden Fall aufbewahren, also bis zuletzt. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, diese Sache.
Es ist ja auch interessant, dass gerade gegen den, ich glaube, es ist in den letzten 3 Minuten des Films, er sagt, oder in den letzten 5 Minuten des Films, dass er sagt, wir müssen das jetzt zu einem Ende bringen. Und ich möchte unbedingt, dass du angerufen wirst, wenn es mit mir zu Ende geht. Also er fühlte sich wirklich nicht nur verantwortlich für seinen Tod natürlich, sondern auch für das Werk über seinen Tod.
Ja, das ist so. Also das war natürlich in einem ganz späten Zeitpunkt des Dreharbeiten, aber ich wusste natürlich im Voraus die Antwort auf diese Frage. Und ich habe es extra gestellt, damit wir das richtig auf den Kassetten haben. Weil wenn man so etwas Intimes filmt, braucht man unbedingt eine Rechtfertigung. Ich wusste natürlich eben, wie gesagt, die Antwort, der war einverstanden, dass ich bei diesem Prozess dabei bin. Das war auch sehr wichtig für den Film, dass ich den Sterbeprozess auch filme, obwohl es ein ganz schwieriges Unterfangen ist, diesen Sterbemoment überhaupt zu fassen, zu begreifen, weil man weiß ja nicht, wann der letzte Atemzug ist. Das ist etwas ganz Subtiles. Ne?
Genau.
Auch wir müssen das zu einem Ende bringen, aber nur für diese Sendung. Dem Publikum möchte ich empfehlen, sich diesen Film anzusehen, und ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für dieses Gespräch.
Das war Michael Sennhauser im Gespräch mit Cornelia Cassis und Mehdi Sahebi über dessen filmische Sterbebegleitung Zeit des Abschieds.